Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer. Auf meinsportpodcast.de.
Thierry Henry ist immer noch Trainer von Montreal und die neuen Trikots sind veröffentlicht, also so mehr oder weniger. Damit aber herzlich willkommen zum MLS-Podcast und auch herzlich willkommen Daniel.
Guten Abend.
Und herzlich willkommen Vincent.
Hi.
Wir haben ja immer noch die Offseason, also es ist immer noch ein bisschen langweilig, könnte man überspitzt sagen. So langsam finden die ersten kleinen Partien statt, über die können wir ja vielleicht nachher auch noch kurz sprechen. So kleinere Freundschaftsspiele, die Champions League wird dann jetzt bald kommen. Und in, ich glaube, 25 Tagen startet dann endlich die MLS-Saison. Aber bis dann gibt es ja noch ein paar, ja, Transfers. Die Liga ist ja noch ein bisschen in Umschwung. Es gibt nicht mehr so viele Transfers zurzeit, aber ein paar gibt's noch. Und unser Transfermaster Vincent hat sich da nochmal ein paar angesehen, oder?
Ja, genau. Also ich habe jetzt mal die wichtigsten, die man ein bisschen diskutieren könnte, mal rausgesucht. Fangen wir gleich mal mit Daniel Saunders an, denn die haben gerade eben eine Neuverpflichtung bekannt gegeben, nämlich den 27-jährigen kolumbianischen Innenverteidiger Jaime Gomez Andrade. Ist gerade eben kurz vor der Aufnahme frisch rausgekommen. Ja, also die Sounders haben ja in der IVE Torres verloren, soweit ich weiß. Ich weiß jetzt gerade bloß nicht, ob die noch schon jemanden geholt haben, aber für mich schon eine nötige Verpflichtung. Oder wie siehst du das, Daniel?
Ja, definitiv. Durch den Abgang von Roman Torres und natürlich auch Marshall haben wir zwei, ich sag's mal, gute Verteidiger verloren. Von daher wurde es Zeit. Für mich kommt die Verpflichtung aber ein bisschen zu spät, weil ja schon bereits ein paar Tagen die Champions League anfängt. Also vielleicht 2-3 Wochen früher die Verpflichtung machen, dann passt alles. Klar, ich bin jetzt auch zufrieden. Ist jetzt immer noch genügend Vorbereitungszeit. Ja, es wird sich zeigen. Hm. Ich meine, der Kerl ist 27 Jahre jung, ist kein DP, weil, jetzt kommt's, Trommelwirbel.
Ihr habt schon drei.
Wir haben Joe Paulo verpflichtet. Er kommt nämlich als designated player zu uns. Und da muss ich sagen, dass ich's nicht verstehen kann. Warum? Ich meine, klar, einen dritten DP ist immer gern gesehen. Neben Raul Ruidas und Nicolas Lederon, nun auch ein Brasilianer, der unsere Herzen verzaubert. Aber bereits auf der 10 spielt hat ein Nicolas Ludero. Und da kann ich's ja nicht verstehen. Ich denke nämlich jetzt nicht, dass Brian Schmetz irgendwie mit 2 Zehnern in der Offensive spielen möchte. Wenn du noch einen Raul Ruidas hast.
Vor allem, was ich auch sehr fraglich finde, ist halt, dass Joao Paulo erstens auch nur ausgeliehen ist. Und zweitens hat er halt in der brasilianischen Liga 40 Einsätze, 3 Tore, 3 Vorlagen. Ist halt als ZOM jetzt nicht so die allerbeste Statistik.
Genau das meine ich. Ich meine, müssen wir mal überlegen. Du hast jetzt 3 DPs in einem Team und alle 3 sind offensiv. So. Du hast, wie gesagt, den guten Herrn Lodero, Captain, Raul Ruidas und jetzt natürlich noch Joao Paulo. Und das sehe ich eher als Gefahr, weil so dieses Dreierkonstrukt mit diesen DPs, die sind ja ein Stück weit was Besonderes. Und so diese besondere Rolle kann da, denke ich, so ein Joao Paulo nicht übernehmen. Da hätten sie eher einen Defensivspieler verpflichten sollen, an meiner Stelle, oder wenn es an mir gehen würde, der wirklich komplett diese Defensive verstärkt. Ich meine, du hast ja noch das Geld für einen DP oder den Rosterplatz. Warum machst du das nicht? Ich meine, es gibt ja gute IVs auf dem Markt. Klar, mit Gomez an Andrea haben wir auch einen guten Verteidiger. Aber es wird sich, denke ich, zeigen, wie es sich entwickeln wird. Der Kader ist wieder gut aufgestellt von den Sounders. Und ich gebe es mal ab wieder an dich, Anne.
Ja, oder weiter an Vincent, weil wir haben ja noch ein paar Verpflichtungen, oder?
Ja, oder an Vincent. Aber ich wollte dich auch mal wieder was sagen lassen.
Damit Anne...
Ich genieße.
Damit Anne jetzt was sagen darf, werden wir gleich mit den New York Red Bulls weitermachen. Denn da gab es auch zwei Neuverpflichtungen zur letzten Folge. Zum einen eben ein neuer Torwart, der bitter nötig war. Nämlich David Jensen von Utrecht, ist Däne. Und dann kam noch von Darmstadt aus Deutschland der Engländer, ich glaube Egbo hieß er. In Darmstadt ist er einfach nicht zu Zug gekommen. Und Egbo spielt rechte Verteidigung. Also war eigentlich auch ein bisschen dünn besetzt davor bei den Red Bulls. Fand ich jetzt, oder wie siehst du das, Arne?
Sie ist es auch immer noch, weil zeitgleich ist quasi die komplette Verteidigung schon fast, wenn man es überspitzt sagen würde, gegangen. Also nach Amir, der ist ja, ich glaube auch nach Belgien gegangen, ist jetzt auch noch Kemal Lawrence gegangen, was sehr, sehr weh tut, finde ich. Er war immer ein sehr, sehr guter Verteidiger, auch einer der besten in der MLS, würde ich behaupten. Aber zum einen ziemlich verletzungsanfällig. Und er hat wohl sozusagen neben dem Platz hat er des öfteren Mal für Ärger gesorgt, weshalb man bei den Red Bulls, habe ich so den Eindruck, dann doch am Ende ganz zufrieden war, dass man ihn nach Belgien bringen konnte und dann noch ein bisschen Transfersummen abkassieren konnte.
Ja, 1,10 Millionen waren es noch.
Ja, es ist jetzt nicht wirklich viel. Also gerade wenn man sich jetzt zurzeit bei europäischen Maßstäben ansieht, dann werden MLS-Spieler viel zu oft unter Wert transferiert. Aber was man so hört, ist halt wirklich zum Beispiel, dass er nach Länderspielen einfach völlig, also dass er nach Länderspielen einfach gar nicht zurückkommt und erstmal so 2-3 Tage verschwindet und niemand ihn erreicht. Und das ist so, ich glaube, das hat auch dem Team dann nicht immer ganz so geholfen und er wollte auch weg, von daher. Die beiden Neuverpflichtungen, ja, sind jetzt, glaube ich, es sind halt nicht die krassesten irgendwie. Und die Red Bulls-Fans sind echt ein bisschen sehr enttäuscht bisher über diese Transferperiode, weil immer große Transfers versprochen werden. Und am Ende werden es gefühlt einfach nur Spieler aus der Akademie, die dann einen Profivertrag bekommen. Was nicht schlecht ist, wie in der letzten Folge schon mal gesagt, John Tolkien, ich glaube, aus dem kann wirklich was werden und der ist erst 17. Aber dann kommen halt irgendwie auch mal wieder sehr unbekannte Spieler, was natürlich dieses klassische Red Bull-Konzept ist und auch kein Problem ist, soweit. Aber bei denen, die jetzt verpflichtet wurden, kann man sich fast sicher sein, die werden nicht das Zünglein an der Waage sein, sondern eigentlich wird sich ein DP gewünscht und der kommt einfach nicht. So, stattdessen hat man jetzt sich im Front Office mal wieder verstärkt mit Kevin Telvell von, ach, der kommt auch irgendwo aus Europa, glaube ich, der jetzt Head of Sports ist. Also man hat nochmal irgendwie eine eigene Position erfunden, um sich da noch jemanden ins Büro zu holen. Also diese Transferperiode der Red Bulls ist echt sehr lahm, könnte man fast sagen, und ziemlich enttäuschend bisher. Ehrlich gesagt, die Fans und auch ich erwarten da jetzt keine große Saison, weil die Verteidigung ist noch sehr, sehr schwach besetzt. Also da muss es nur ein oder zwei Ausfälle geben und schon hast du ein riesiges Problem. Und so ehrlich gesagt, irgendwie die kreative Figur fürs Mittelfeld oder zumindest für den Sturm, die man dann auch mal mit einem DP-Vertrag ausstattet, die fehlt halt völlig. So gefühlt hat dieses Team einfach gar kein DP. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Reuer könnte vielleicht einen haben. Ein Kako natürlich, aber ich glaube, Reuer hat kein DP.
Nee, meines Wissens Status. Hat er auch keinen. Und
also der hat eine Vertragsveränderung bekommen, bekommt jetzt mehr. Genauso wie Tim Parker und Aaron Long, was auch völlig verdient ist. Aber wenigstens ein DP könnte man mal noch vergeben, weil bisher hat das Team nur einen mit Kako.
Ja, mal schauen. Und zu David Jensen, denkst du dann auch, dass er jetzt nicht so dieser Torwart ist?
Ich hatte mich mit Sepp mal über ihn unterhalten, weil Sepp ja doch ein bisschen sich mit der niederländischen Liga immer wieder mal beschäftigt. Und er war nicht so richtig begeistert von ihm. Was ich so gelesen habe, ist auch, dass das wohl eher so eine Art Zweikampf zwischen ihm und Mira werden soll. Also ist halt noch gar nicht klar, wer jetzt tatsächlich Platz 1 werden wird. Mal gucken. Vielleicht überrascht er ja auch alle und vielleicht liegt die MLS ihm ja richtig gut.
Ja gut, er war jetzt in den Niederlanden auch nur Ersatztorhüter. Hatte nur 5
Genau, das ist der Punkt.
5 Einsätze. Ja, Also viel Erfahrung konnte er jetzt in der letzten Zeit nicht sammeln. Zweimal Europa League gespielt und dann halt zweimal in der niederländischen Liga. Sogar die zweite Liga in den Niederlanden, wo das zweite Team von Utrecht spielt. Also es sind jetzt nicht so diese Einsätze. Mal schauen, ob er in der MLS dann mehr bekommt. Was auch noch bei den New York Red Bulls jetzt offiziell ist, was schon länger etwa feststand, ist, dass auch der deutsche Andreas Ivern offiziell vertragslos oder den Verein verlassen hat. Er hat heute mit dem VfR Aalen einen neuen Verein gefunden, in Deutschland wieder, aber er ist jetzt auch nicht mehr in den Staaten unterwegs, ein deutscher Spieler weniger sozusagen. Hat's leider nicht so geschafft, aber ich fand ihn jetzt so als Ersatzspieler, Backup-Spieler eigentlich echt gut, aber mehr war leider nicht drin bei ihm. Sonst bei den Sounders gab es auch noch einen Abgang, den habe ich vorhin vergessen, nämlich Victor Rodriguez ist noch gegangen zu Eiche in die zweite spanische Liga. Ich weiß nicht, inwiefern das schon feststand vorher, aber der ist am 30.01. offiziell nach Spanien zurückgewechselt.
Dazu will ich noch was sagen, und zwar war das irgendwie ein Stück weit klar, finde ich. Deswegen gehen wir, das gab ja immer wieder ein paar Gerüchte, die ich auch ein bisschen so klar als anders für mitbekommen habe. Und der schmerzt schon ein bisschen, der Abgang, muss ich sagen. Vor allem, weil auch ein Harry Ship hätte gehen können.
Nein!
Das muss ich jetzt mal sagen.
Das ist doch die Herz und Seele bei den Sounders.
Worauf ich hinaus will. Ich will natürlich für die geile Zeit bei den Sounders danken. Hat gegen Toronto eigentlich gutes Tor gemacht. 2-0 war es, soweit ich weiß. Und ja, jetzt mit 30 Jahren in Spanien, Heimatland, kann er nochmal zeigen, was er kann. Ich wünsche ihm alles Gute. Und wie gesagt, danke für die 2,5 schönen Jahre, die er uns beschert hat.
Ja. Dann, wenn wir schon bei Seattle sind, machen wir mit Portland gleich mal weiter.
Wenn wir schon bei Seattle sind, machen wir mit Portland weiter. Das ist wie wenn du sagen würdest, wir sind gerade in Borussia Dortmund, im Signal Iduna Park. Komm, lass auf Schalke gehen.
Ach, ich fand den Übergang einfach schön. Die Timbers haben auch einen DP verpflichtet aus Polen, nämlich Jaroslav Niskota. Er hat den Timbers sogar 3,6 Millionen Euro gekostet, ist ein 24-jähriger Mittelstürmer und hat in Polen in 22 Spielen 15 Tore und 2 Vorlagen gemacht. Es sind eigentlich sehr gute Werte. Und ja, meiner Meinung nach könnte der auch in der MLS einschlagen, wenn in der polnischen Liga, wieso nicht in der MLS. Und ja, er wird, oder man hat ihn wahrscheinlich mit der Hoffnung gekauft, um die Tore von, wie hieß er nochmal, Brian Fernandes, glaube ich, vergessen zu lassen. Also, ich würde jetzt mal schätzen, er wird einschlagen. Oder wie seht ihr das?
Ich kenne ihn ehrlich gesagt überhaupt nicht. Und bin gespannt. Also, kann ja auch wieder so ein mehr, also tendenziell hätte ich eher gesagt, er würde zu Chicago passen mit ihrer Transferpolitik. Aber ich bin da offen. Also vielleicht schafft das. Muss man abwarten. Weil, also ehrlich gesagt, schätze ich die polnische Liga als schwächer ein. Fans der polnischen Liga werden jetzt natürlich sagen, nein. Muss man halt wirklich abwarten, wie er auch mit dem Rest des Teams zurechtkommt.
Die Timbers haben allerdings auch noch einen zweiten Stürmer ausgeliehen, nämlich Felipe Mora, ein Chilene, 26 Jahre, von UNAM Pumas ausgeliehen. Das ist für mich dann eher eine Laie als Backup, außer er schlägt eher ein, weil ja die Pumas, wo spielen die nochmal? Ich glaube in Mexiko, da hat er jetzt nicht so geile Statistiken. Also 17 Einsätze, 3 Tore, 2 Vorlagen. Sollte als Stürmer schon ein bisschen mehr drin sein. Mal schauen. Also da sehe ich eher den Polen in der Pole Position, in der Stürmerposition. Aber ja, mal gucken, was man da daraus macht.
Habt ihr das mit Brian Fernandes mitbekommen? Was zuletzt um ihn passiert ist?
Nee. Hau raus. Es ist die Story der Woche.
Wird jedes Gesetz gebrochen, oder?
Wir können es ja als Story der Woche machen. Stimmt eigentlich. Aber es ist gar nicht diese Woche passiert, sondern ich glaube, es ist jetzt schon 2 oder 3 Wochen her. Da wurde er als vermisst gemeldet, weil niemand aus seiner Verwandtschaft wusste, wo sich der Kerl wieder rumtreibt. Und alle haben sich schon Sorgen gemacht. Man konnte ihn nicht erreichen. auch das Team, bei dem er jetzt verpflichtet ist, wusste einfach noch nicht, was jetzt gerade los ist. Und dann ist er nach einigen Tagen, ich glaube nach 3 Tagen ist er dann gefunden worden. Er hatte sich versteckt, weil ihm wohl irgendjemand des Lebens getrachtet hat oder zumindest es Drohungen gegen ihn gab. Also ich kann den Typen manchmal nicht einschätzen und ich glaube, der hat ein sehr dubioses Leben.
Boah, das kann gut sein.
Ja, denke ich auch.
Ich glaube, man könnte da so eine Serie draus drehen, so der Fußballer, der heimlich mit Drogen dealt oder so im Hintergrund. So eine neue Netflix-Serie.
Kommt wahrscheinlich. Bald. Also ich vermute, Netflix ist schon dran mit der Produktion.
Das wird dann Narcos USA sozusagen. Nachdem Narcos Mexiko vorbei ist. Okay, dann, jetzt wollte ich eine Umleitung von Drogen auf Kalifornien machen. Ich weiß nicht, wieso ich jetzt Kalifornien mit Drogen verbunden habe.
Weil Gras
legal ist. Weil dort erlaubt ist.
Zumindest Gras ist dort legal, das stimmt.
Aha, aber weißt du das? Du warst letztes Jahr in Kalifornien.
Naja, deswegen weiß ich's. Weil da überall Plakate rumhängen, dass man Gras liefern kann.
Jetzt habe ich dich erwischt.
Und der Hauptsponsor von Las Vegas Lights FC ist auch ein großer Store sozusagen, ein großer Cannabis-Store. Mhm.
Traum, meine Lieblingsserie. Schwinne in Trikots aus Hanffasern.
Ja, gut. Auf jeden Fall, die Earthquakes haben Mats Hummels verpflichtet, wenn man das so sagen kann. Okay, vielleicht sein Halbbruder, vielleicht seinen geheimen mexikanischen Halbbruder. Zumindest sieht Osvaldo Alanis oder Alanis oder wie man ihn ausspricht, finde ich, aus wie Mats Hummels, also könnte echt irgendwie ein Bruder oder Cousin sein. Mexikanischer Innenverteidiger, 30 Jahre und soll eine richtige Kante sein. Also eigentlich wie Mats Hummels vom Spielstil her und wie die Fans ihn beschrieben haben. Also er sieht nicht nur so aus, er spielt auch wie Mats Hummels, also da kann man mal gespannt sein, wen sie da geholt haben. Ist auch per Laie gekommen von den Chivas erstmal. Es besteht angeblich eine Kaufoption. Mal gucken, er hat früher bei den Chivas auch mit Almeida zusammen trainiert, den jetzigen Trainer der Earthquakes. Und er hat ihn wahrscheinlich geholt, weil ihn gut fand er früher. Das ist wahrscheinlich die wahrscheinlichste Lösung. Und er wird neben Florian Jungwirth bei den Earthquakes die Innenverteidigung stellen. Für mich eine sehr gute Innenverteidigung für die MLS. Da kann man nichts sagen. Jungwirth ist einfach eine Wand. Was dann der Hummels da macht, der mexikanische, mal gucken.
German Wall.
The German Wall. Genau. Dann, die New York City FC hat noch einen Isländer verpflichtet, Gudmur Thorarinsson, oder wie man das, Thorarinsson, keine Ahnung. Es hört sich jedenfalls nicht so isländisch an. 27 ZM, kommt von Norrköping aus Schweden. Das müsste meiner Meinung nach auch der erste Isländer in der MLS sein, oder gab's da schon mal einen? Also, mir fällt jetzt gerade keiner ein. Ist eine ganz.
Aber es gibt ja sowieso nicht so viele Isländer, von daher.
Nö, aber ja gut, jetzt so mittlerweile findet man immer wieder mal welche, weil sie ja gerade mit der Nationalelf gar nicht so schlecht da sind.
Ich meinte das so generell auf die Bevölkerung bezogen.
Ja gut, das stimmt auch. Die verstecken sich alle in der Hauptstadt. Mit ihren 10 Einwohnern. Oh Gott, die Island-Fans werden mich jetzt hassen. Ja, auf jeden Fall dieses Hu-Hu-Hu wird man vielleicht auch bald in New York hören. Mal schauen. Dann kratze ich noch mal schon ein kleines Thema an. Oder einen kleinen Transfer, dann werden wir wahrscheinlich einen kleinen Break machen, nehme ich an. Und nämlich noch Philadelphia Union, die haben Jakob Klesens von Strømsgodset verpflichtet. 25-jähriger norwegischer Innenverteidiger. Ja, mal schauen, was der so drauf hat. Der hat 33 Einsätze in Norwegen gespielt. Das sind, glaube ich, fast alle Spiele. Also er war Stammspieler. Ja, gut. Zu Innenverteidiger kann man jetzt nicht immer viel sagen. Er wird wahrscheinlich ganz gut sein. Und auch zum Stammpersonal gehören, würde ich jetzt mal schätzen. Aber ja, mal gucken.
Ja, ich würde sagen, da machen wir tatsächlich eine kurze Pause. Und wir gucken mal, wie viele Einwohner Island hat und wie viele Fußballer davon sind und melden uns dann gleich wieder nach der Pause bei meinem Sportpodcast mit dem MLS-Podcast.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Also, findest du wirklich, dass es so wenige Leute in Island gibt? Wenn ich mir das so ansehe?
Also, Island, glaube ich, so ungefähr 400.000.
Nein, die haben 800.000.
Wenn wir sagen, darauf kommen 40 Profifußballer, die es können, sind es 10.000 Menschen. So, in Deutschland haben wir 80 Millionen Sofa-Trainer und auch roundabout 1.000 Profifußballer. Das kannst
du nicht ausrechnen. Aber Daniel, du darfst die Hunde nicht mitzählen. Zur Bevölkerung.
Ich zähle die Hunde nicht mit zur Bevölkerung. Das ist halt Moment.
Wir sind ja wieder live auf Sendung. Also quasi live. Hi. Willkommen zurück zum MLS-Podcast, der sich jetzt mit Island beschäftigt hat. Wir nehmen alles zurück, was wir vorhin gesagt haben und gehen deswegen schnell zum nächsten Thema über. Es gab noch ein paar Transfers, oder?
Ja, gab es. Gut, fangen wir mit einem Verein an, den wir alles so gern haben. Ja, dieser Verein ist so rosa-schwarz, bisschen Florida. Den mögen wir, oder?
Oh ja.
Fangen wir erstmal mit dem Abgang von diesem Verein an. Brian Meredith wechselt zu den Whitecaps von Miami. Der ist erst im Zuge dieses, der Expansion Draft von den Sounders zu Miami gekommen. Ist jetzt wieder bei den Whitecaps. Ist jetzt bei den Whitecaps. War ein kurzes Intermezzo bei.
Aber ist das ein Trade? Ist das ein Trade oder geht der einfach so?
Kann ich
gerade
nicht rauslesen. Da steht bei Transfer, bei Ablöse Fragezeichen. Deswegen weiß ich jetzt das gerade nicht. Kann ich gerade nicht genau.
Das ist ja absurd.
Jedenfalls komische Sache. Dann.
Wahrscheinlich hat er das Trikot von dem Team gesehen und gesagt so, Leute, das ziehe ich nicht an, das spiele ich nicht. Dann wechsle
ich. Ich bin raus, Jungs. Dann gab es noch, meiner Meinung nach, drei sehr gute Transfers.
Aber ganz kurz, wo sind denn die Transfers wie ein Antoine Griezmann und
ja gut
Cavani und wie sie alle heißen, wo so wirklich mit Inter Miami in Verbindung gebracht wurden?
Sagen wir mal
und
so.
Welche sofort, wenn dieser Verein existiert.
Griezmann hat ja gesagt, er wechselt erst gegen Karriereende hin. Und ein Cavani und Modric, die ja auch laut Gerüchten kommen sollten, die kommen wenn dann erst im Sommer, wenn die Verträge in Europa auslaufen. Also da müssen wir dann schauen, wenn Sommerphase ist, dann können wir über diese diskussionsbedürftigen Transfers mal reden, würde ich sagen.
Ich finde es eh dumm, du holst einen Keeper durch einen Expansion Draft, nur und dann später feststellen, dass wir den nicht brauchen. Und Primary Diff ist kein schlechter. Das vergessen die meisten. Wer kann das?
Mehr wie Harry Ship?
Als Harry Ship.
Okay.
Aber gut, sie haben Robles geholt.
Ja, aber der Mann geht auf die 50 zu. Also 15 Jahren. Dann ist doch lieber den Jürgen Meredith.
Ja, also ich finde es auch merkwürdig, dass man sich einen Keeper holt und
das komplette
der kurz
Franchise
darauf,
ist merkwürdig.
Das stimmt, ja. Da kann ich nicht widersprechen.
Gut, die drei weiteren Transfers sind einmal Jorge Figal, ein 26-jähriger argentinischer Innenverteidiger, kam von Independiente aus Argentinien. Es ist angeblich eine Leihe mit Kaufoption, aber da ist nichts offiziell, also stillschweigen eher. Mal gucken, was dann letztendlich rauskommt. Auf alle Fälle auch eine sehr gute Verpflichtung, meiner Meinung nach, der die Innenverteidigung auf alle Fälle stärkt und neben Torres wahrscheinlich das Innenverteidiger-Duo bilden könnte. Dann hat man noch aus Schottland Lewis Morgan geholt von Celtic Glasgow, linkes Mittelfeld, 23. Ja, ein junger schottischer Neunationalspieler. 18 Einsätze bei Celtic gehabt, 2 Tore, 3 Vorlagen. Ja, mal gucken, was er dann in den USA so auf die Reihe stellt. Hat auf alle Fälle gut Potenzial, finde ich. Und der dritte Transfer ist meiner Meinung nach der beste von Inter Miami bis jetzt, ist Will Trapp von Columbus Crew zu dem Beckham Club. Ist, glaube ich, Viva Tam gekommen mit 90.000 bis 100.000 Ablöse angeblich. Da gibt es verschiedene Quellen. Meiner Meinung nach ein richtig geiler Transfer. Er ist auch in der Nationalmannschaft der USA einfach der Dreh- und Angelpunkt für mich im Mittelfeld. Und das war auch bei Columbus Crew, da war er sogar Kapitän. Also da kann man sagen, über Inter Miami sagen, was man möchte, aber da haben sie echt einen guten Fang gemacht, oder?
Also ich habe aufgehört, dir zuzuhören, als du Beckham Club sagtest, weil, also...
Das habe ich mir...
Nee, ist halt No-Go.
Lustigerweise ich auch.
Ich wollte euch nur ein bisschen triggern.
Das, nee. Ja.
Du hast... Also ich sehe ja gerade, dass Miami einen Deutschen hat, zumindest Deutsch-Amerikaner, mit dem geilsten Namen, wie ich finde, den ich jetzt hier bislang so über der MLS Geschichte gehört habe, und zwar Jerome Julien Kiesewetter.
Aber der spielt schon länger,
Daniel,
in der MLS,
oder? Daniel, das ist schon seit 3 Monaten bekannt, dass der da spielt.
Ich weiß, das ist am 18.11. bekannt gegeben worden. Mein Geburtstag übrigens.
Wo hat der vorher gespielt?
Bei El Paso Lokomotiv und davor bei Fortuna Düsseldorf.
Eben, ich fand nur den Namen geil. Okay. Du hast es erwähnt.
Durchaus ein funny Name. Also der hat bei El Paso... Also Düsseldorf hat halt nichts auf die Reihe gebracht. Bundesliga war schlechtweg zu schlecht. / zweite Liga. Dann ist er zu El Paso. Und da hat er eigentlich echt gut getroffen. Also ein Jahr nach und dann ist er halt nach einem Jahr zu Inter Miami. Mal schauen, ob er sich dann da auch so gut treffen kann. Aber ich glaube, er kann treffen, wie er möchte. Sobald halt dann im Sommer ein Superstar kommt, ist er eh auf der Bank. Ja, mal gucken. Dann habt ihr noch was zu Miami zu sagen? Wahrscheinlich nicht.
Nö, hat mir nichts
Positives.
Dann kommen wir zu einem Verein, den wir noch etwas mehr mögen. Vor allem ist dort Daniels Lieblingstrainer zu Werke, nämlich Atlanta United. Und da gab es einen sowie einen Abgang. Zum Abgang ist Hector Villalba gegangen. Der ist für 4 Millionen in seine Heimat nach Paraguay zu Libertad gewechselt. Ja, also ich weiß nicht, was die Hintergründe dieses Wechsels waren oder so, aber so im ersten Blick hört sich das schon für einen krassen Rückschritt an, vor allem weil Villalba auch erst 25 ist und echt gute Leistungen gezeigt hat und er hatte ja auch Gerüchte zu Europa und alles. Und dann geht er nach Paraguay, also für mich ist das Südamerika eine der schwächeren Ligen unter anderem, auch wenn das ein Top-Club ist in Paraguay. Also das kann man vergleichen wie mit RB Salzburg in Österreich ungefähr so. Also im internationalen Ranking in Südamerika. Aber ich verstehe den Wechsel nicht. Ob es jetzt irgendwie Heimweh oder familiär ist, das weiß ich jetzt nicht. Aber so an sich finde ich den echt eigenartig. Oder was sagt ihr?
Ich bin ehrlich, ich kann Hector Villalba nicht leiden und konnte ihn noch nie leiden. Also klar, der ist... Hat es zwar keinen Zusammenhang, was wir gesagt haben, weil ich ihn als charakterlich eher
schwierigen
Kerl sehe, der zwar Fußball spielen kann, aber dem fehlt es halt ein bisschen
in seiner Freizeit frisst er kleine Hunde.
Oder in anderen Worten, ist halt einfach schlicht und ergreifend dämlich. Also, einfach nur dumm. So kommt er mir zumindest rüber. So ist halt zumindest meine Auffassung für ihn. Er geht für 4 Millionen in seine Heimatstadt. Darüber kann man sich streiten, wenn er Heimweh hat. Gerne, ich bin der Letzte, den aufhalten will. Nur jetzt auch durch den Abgang von Julian Creswell hätte er wahrscheinlich eher die Chance gehabt, sich nochmal zu beweisen. So sehe ich das jetzt.
Ehrlich gesagt verstehe ich die Personalpolitik von Atlanta auch nicht.
Die musst du auch studieren, um die zu verstehen. Ich meine, wenn Julian Creswell abgibt, mal ganz ehrlich, wäre ich Owner, ich hätte aber den kompletten Coaching-Stuff, mir egal, ob es ein Frank DeBoer oder wie der GM heißt, Assistenztrainer, sogar der scheiß Wasserträger, der hat den Schuh in den Arsch gehauen. Weil es doch nicht sein kann, dass du deinen Schlüsselspieler
Pray for the Wasserträger
abgibst.
Aber wenn du Owner von Atlanta wärst, hättest du den Coaching-Staff sowieso schon vor 2 Jahren entlassen. Schon vor Amtsantritt hättest du sie wieder entlassen.
Ich hätte die wahrscheinlich nur eingeschaltet, um zu entlassen, ja.
Auf der Habenseite ist bei Atlanta der Brasilianer Matheus Rosseto verpflichtet worden. Zentrales Mittelfeld 23 kommt von Paranese, auch aus der brasilianischen ersten Liga. War dort jetzt, der ist erst frisch da ins Team gekommen, hat jetzt noch nicht so viele Einsätze. Mal gucken, was er sich bei Atlanta so leisten kann oder beweisen darf. Im Großen und Ganzen ist es halt schon echt fragwürdig, die Transferphase. Man hat eben 4 Millionen für Villalba eingenommen, man hat die Gehälter von Creswell, Villalba und Pires frei, was alles drei, gut, Creswell war jetzt nicht so der große Topverdiener, aber er war einer der Schlüsselspieler von Atlanta, aber die anderen zwei haben auch mega viel Gehalt kassiert. Also da ist jetzt eigentlich schon Geld locker. Ich weiß nicht, ob die das auf dem Sommer sparen, dass die da auch in Europa jetzt plötzlich zuschlagen oder in Südamerika. Aber ich weiß nicht. Also die haben sich mega geschwächt, verstärkt ist bis jetzt eigentlich noch gar nichts in meinen Augen. Mal gucken. Bis jetzt hat man eben mit Josef Martinez der Einzige, der noch konstant spielt. Barco war auch ein bisschen unkonstant in der Saison. Anfang, wo Atlanta schlecht war, war er auch schlecht. Er ist erst besser geworden, als das Team besser geworden ist. Und ein Pity Martinez war auch nicht gut in seiner ersten Saison. Also er hat noch nicht das geleistet, was er eigentlich leisten soll, als Spieler seiner Größe. Da muss man halt jetzt dann echt mal gucken, was man da macht. Aber gut, ich habe nichts dagegen, wenn die mal die Playoffs nicht packen.
Dafür Orlando.
Ja, die sind mir sympathisch. Dann bei Cincinnati gab's kleinere Änderungen. Jimmy Hague, Ersatztorwart, der ist zu Memphis gewechselt. Und dann noch Hassan Nadam, war auch ein Innenverteidiger, der nicht so viel gespielt hat. Er ist zu Miami FC in die USL Championship. Und dann gab es auch noch 2 größere Neuzugänge. Zum einen heute auch erst der Marokkaner Adrien Regator, der war vereinslos. Zuvor hat er in der Türkei gespielt. Weiß gerade nicht mehr bei welchem Verein. Ist 28, rechtes Mittelfeld. Ist jetzt bei Cincinnati. Mal schauen, was er so leisten kann. Ich kenne ihn jetzt ehrlich gesagt nicht. Und dann hat man noch Jürgen Lokatia per Laie inklusive Kaufoption von Brighton, Hove und Albion verpflichtet. Lokatia kennt man bestimmt auch, weil er jetzt eine halbe Saison bei der TSG Hoffenheim per Laie gespielt hat. Anfangs nicht so gut, am Schluss hat er ein bisschen aufgedreht, würde ich jetzt mal sagen. 7 Spiele, 4 Tore, aber ja, letztendlich war es wahrscheinlich nicht das, was sich Brighton erhofft hat bei der Laie, deswegen haben sie sie wahrscheinlich abgebrochen und in die MLS. Wie so eine Kaufoption, weiß ich jetzt nicht. Wie hoch diese ist, weiß man auch nicht. Außer ihr habt da andere Quellen. Aber so an sich ist das echt ein starker Transfer von Cincinnati, finde ich.
Und ein besserer als Bobby genau. Wood, der ja auch die ganze Zeit in Verbindung mit Cincinnati gebracht wurde. Glaubt man, deutschen Medien hätte Bobby Wood wohl abgesagt, weil er, der ja im Augenblick, ich glaube, 3,5 Millionen beim HSV bekommt, wohl nur einen Vertrag unter 1 Million Euro Jahresgehalt von Cincinnati angeboten bekommen hätte. Die Frage ist nur, ob wirklich er abgesagt hat oder ob Cincinnati dann natürlich auch vielleicht auch aufgrund mangelnder DP-Plätze dann lieber auch auf andere verzogen hat. Also er auf Wood verzichtet hat, was ich übrigens vollkommen nachvollziehen kann, weil Wood wäre meiner Meinung nach die 3,5 Millionen Euro nicht wert. Mhm. Und ich will ihn ehrlich gesagt auch nicht in der MLS.
Also, wenn man sich zwischen Locatia und Wood entscheiden kann, ist Locatia eindeutig die bessere Wahl. Bobby Wood möchte ich schon in der MLS sehen. Ich will einfach wissen, wie er halt in der MLS performt, weil in Deutschland klappt es halt absolut nicht. Der sitzt einfach nur seinen Vertrag ab und kassiert Kohle wie Sau. Und mich würde es halt echt interessieren, ob er dann, weil in der MLS würde er dann auch spielen, wahrscheinlich, wenn er ein bisschen gut ist. Und ich würde es halt einfach wissen, wie er dort performt, wie er dort spielt. Rein aus Interesse, aber ja, wenn du die Wahl hast, dann nimmst du Locadia, das ist klar. Und ja, mal gucken, was da ist. Also Cincinnati hat sich auf alle Fälle im Sturm positiv verstärkt. Ja, in der Verteidigung hat man jetzt wenig gemacht. Mal gucken, da gab es ja bis jetzt nur einen Neuzugang, soweit ich weiß. Das war der Schwede Pettersson. Aber, ja. Oder wie seht ihr das?
Haben die auch Findus verpflichtet? Findus?
Nein, das haben sie nicht geschafft. Der war, der Owner hat Katzenhaarallergie.
Toll. Ja.
Loser.
Ja. Ja. Also, kann ich nicht mehr viel zu sagen. Ist einfach enttäuschend. Und, wird auch in der Saison, also Pettersson ohne Findus, das nee. Wird nichts werden.
Ganz Man kann einfach. Keine Duos einfach auseinanderbrechen, das funktioniert nicht.
So ist es.
Gut, dann machen wir noch mit ein paar MLS-Abgängen weiter. Einmal wechselt Eric Dick von Kansas zu Phoenix Rising, per Laie, war Ersatztorhüter. Dann der Norweger Jørgen Skjelvik wechselt per Laie von LA Galaxy zu Odense. Nach Dänemark, glaube ich, das sind Dänen, müssten das sein. Nico Gaitan wechselt von Chicago zu LOSC Lille nach Frankreich. Er hat ja keinen neuen Vertrag bekommen. Wahrscheinlich hat er entweder zu viel verdient und zu wenig Leistung gezeigt. Er hatte 27 Einsätze, 4 Tore, 11 Vorlagen. Ist jetzt eigentlich schon ganz solide, finde ich. Eigentlich, ja, wahrscheinlich hat er einfach zu viel verdient oder die neuen Leute in der Führung waren nicht überzeugt von ihm. Dann, ja gut, Kemal Lawrence haben wir ja schon angesprochen. Und sonst gab es, glaube ich, keine Abgänge mehr, wenn ich das jetzt so mal drüber gucke. Nee. Das waren so die größten Transfers eigentlich von der Transferperiode aktuell. Ja. Dann wären wir ja mit den Transfers
mir
durch.
Mir fällt tatsächlich auch kein weiterer ein. War mal wieder eine ganze Menge, aber ja, die Saison beginnt bald wieder, von daher ein paar wird es noch geben, aber ich glaube nicht mehr ganz so viele.
War ich da gerade noch ein
Und Gerücht wenn dann tendenziell eher unbedeutendere.
Von Chicago, jetzt hat sich gerade plus meine Seite, jetzt da. Das ist der Österreicher Dejan Ljubčić von Rapid Wien, der kurz vor einer Unterschrift bei Chicago steht, habe ich gerade hier auf Twitter gelesen, habe gerade mal nachgeguckt, ein 22-jähriger Österreicher, defensives Mittelfeld, der ist ein typischer Chicago-Transfer, deutschsprachiger Spieler, die haben ja auch ein paar Schweizer, Deutsche und Österreicher in der Führungsriege gefühlt, von jeder Nation, hat bei Rapid 13 Spiele, 2 Tore, eine Vorlage als defensiver Spieler, ganz okay, finde ich. Jung wäre auch. Ich würde allerdings schätzen, dass er per Laie kommt, wenn dann. Eventuell mit Kaufoption. Aber mal gucken. Der wird die nächsten Tage angeblich offiziell werden. Gut. Ja.
Das wäre dann aber mal wieder eine gute Verpflichtung von Chicago.
Durchaus, also ist echt nichts Schlechtes, junge österreichischer Nationalspieler. Nee, kann man echt nicht meckern. Ist eine gute Verpflichtung. Gut, wobei Schweini dann hat ja IV gespielt, sonst hätte ich gesagt, er hätte Schweini Ersatz gemacht.
Wir machen dann jetzt mal nochmal eine kurze Pause und gehen dann weiter zum Thema Trikots. Und es gibt ein kleines Thema, über das ich nachher noch mit euch diskutieren würde. Welches es sein soll, hört ihr dann. Übrigens auch ein kleiner Tipp. Während wir jetzt gerade die kurze Pause machen, könnt ihr schon mal auf den Deutschen Podcastpreis gehen und dort für uns abstimmen. Wir sind, ich sag's gern nochmal, der MLS-Podcast und ihr dürft sehr, sehr gerne voten. Also bis gleich.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Immer informiert sein. Auch von unterwegs. Auf meinsportpodcast.de. 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk, auf die Zirbelnuss, Füchsle-Talk, BV Beben, unter Flutlicht, Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir haben es ja vorhin schon gesagt, die Trikots sind jetzt bekannt gegeben worden. Okay, wir müssen zugeben, wir betrügen ein bisschen, weil wir jetzt am heutigen Mittwoch aufnehmen. Die Trikots werden erst in einigen Stunden offiziell gemacht, aber es gibt schon Leaks und auf die beziehen wir uns. Es gibt ein Team, von dem wir noch keine vernünftigen Fotos kennen, das ist Montreal. Von allen anderen Teams gibt es schon ziemlich vernünftige Leaks, aus denen man die Trikots sehr gut schlussfolgern kann. Also da gibt es schon die Pressefotos sozusagen auf Leak-Seiten. Und wir machen mal ein kleines Ranking. Jeder darf sich zwei Lieblingstrikots aussuchen und jeder darf auch zwei Hasstrikots für diese Saison sagen. Ich würde mal sagen, Vincent darf anfangen.
Gut, dann fange ich an. Ja, da meine Auswahl dank meiner Gutmütigkeit etwas eingeschränkt wurde, fange ich mit Kansas an, was ich sehr cool finde. An sich ist es ziemlich schick, also es ist die Schulterpartie und Ärmelpartie ist dunkelblau, der Brustkorb und Bauchbereich, also das restliche Trikot unten drunter, ist so in so einem, auch ein dunkelblau, aber ein etwas helleres dunkelblau, würde ich das jetzt mal sagen, so ein Marienblau könnte ganz gut hinkommen. Natürlich sind oben an der, das müsste die rechte Schulter sein, sind diese drei Adidas-Streifen über die Schulter, was fast jedes neue Trikot hat jetzt in der MLS, weil es vor 25 Jahren auch so war, also ja, wegen Retro ein bisschen. Ob man die schön finden muss oder nicht, darüber lässt sich streiten. Sonst sind in diesem Marienblau noch so silberne Punkte drin markiert. Ist jetzt ein bisschen schwer zu beschreiben, aber es ist einfach, die Blaupartien sind sehr schön. Das sind die Vereinsfarben von Kansas eben mit dem Silber und diesem Marienblau und Dunkelblau. Es ist einfach ein schönes, schlichtes Trikot meiner Meinung nach.
Es ist ein blaues T-Shirt mit silbernen Punkten.
Und dunkelblauen Ärmel und Schulterpartie. Ja, also ja. Es sieht ganz hübsch aus. Und auf dem zweiten Platz habe ich ein Trikot, was Anne jetzt nicht so mag, nämlich das der New Yorker Red Bulls. Mir gefällt es von der Tatsache her, weil es halt schwarz-rot ist. Und ich finde, diese Schwarz-Rot-Kombi, die hat was. Die hat irgendwie was Gefährliches, finde ich. Und da muss ich, es spricht mich auch deswegen sehr stark an, weil der FC Augsburg, mein Lieblingsteam Bundesliga, auch genauso ein Trikot als Auswärtstrikot hat, mit diesem Rot-Schwarz. Und, weiß nicht, sowas, das spricht mich irgendwie an. Also, es ist jetzt nicht mein Top-2-Trikot, es wäre, glaube ich, nur auf Top 5. Aber, ja, Daniel und Anne haben auch noch zwei sehr schöne Trikots, die ich sehr gerne genommen hätte.
Aber ich muss sagen, ich freue mich so ganz langsam mit dem Trikot an. Einfach weil es dieser Metro Stars Bezug ist. Ganz unten rechts sieht man auch so eine ganz kleine Flagge. Und das ist auch eine, die einen deutlichen Metro Stars Bezug hat. Von daher ist es nicht mehr ganz so schlimm, wie ich es am Anfang fand. Ich werde es mir sicherlich auch holen, allein schon für die vollständige Sammlung. Aber ich hätte ein bisschen mehr Rot gerne noch gehabt. Noch mehr Bezug sozusagen dazu in Metro Stars.
Ja gut, man wird davon, also Rot ist eben der Sponsor, Adidas Logo, ja. Vereinslogo und die drei Streifen. Wahrscheinlich wird die Rückennummer auch noch rot sein und hinten alles drauf. Davon kann man auch ausgehen, ja. Es fehlen halt irgendwie auf der einen Schulterpartie irgendwie die drei Streifen. Die sind halt jetzt nur noch auf einer Schulter. Ich glaube, wären die auf beiden Schultern oder wieder an den Seiten, würde das gleich noch ein bisschen anders aussehen.
Wahrscheinlich.
Aber ja, so ist es. Dann,
ich würde aber vorschlagen, dass wir beim Positiven bleiben,
ja, genau.
Und dann erstmal Daniel weitermachen kann.
Okay. Ich hätte es tatsächlich mit den negativen Dingen weitergemacht.
Wir bleiben positiv.
Aber ich mach weiter mit einem Team, welches mich überrascht hat mit einem Trikot, was verdammt geil ausschaut. Und ich bin wirklich am Überlegen, ob ich es mir holen werde. Obwohl ich schon ein Team von diesem Club habe. Die Rede ist von Houston Dynamo. Houston Dynamo hat sich in der ersten Saison was ziemlich Cooles überlegt. Und zwar kennt er die Vereinsfarben Schwarz und Orange. Und das in der Kombi sieht so richtig geil aus. Ich meine, Metz und Mix, wir alle lieben es. Okay, Schleichwerbung. Bitte rausschneiden. Wie dem auch sei. Ihr müsst euch das so vorstellen. Grundfarbe ist eigentlich komplett schwarz. Natürlich die drei Streifen, die bei jedem Trikot jetzt drauf sind, bei der linken Schulter. Und dann ist noch so dieses abgespacete, so orangene Streifen. Aber nicht nur orangene Streifen, sondern die sind schön verteilt und da gäbe es so ein gewisses Muster. Und das macht so dieses Trikot so, ich sag mal, einzigartig und gibt es so einen gewissen Flair.
Mit was ich das ganz gern vergleiche, ihr kennt bestimmt auch alle die Puma Trainingsanzüge oder auch Pre-Match-Trikots von Olympique Marseille oder AC Mailand oder Borussia Dortmund. Puma hat auch so ein ähnliches Muster benutzt. Also es sieht sehr ähnlich aus wie das Muster von den Trainingsanzügen oder Pre-Match-Trikots. So kann man das sehr stark damit vergleichen, finde ich. Das, ja.
Okay, danke Vincent für deinen Beitrag. Auf Platz 2 bei mir ist das von Real Salt Lake. Rotes Trikot. An sich, ich bin kein Freund von Rot, aber in der Kombi mit dem Blau, muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es was Gewisses her. Und dann noch das Logo und der gelbe Trikotsponsor mit dem gelben Adidas-Logo macht für mich dieses Trikot auch wiederum einzigartig. Was ich auch wiederum gerne sagen würde, hey, ich möchte meinen Schrank hängen. Aber auch schon vergangenes Jahr muss ich sagen, dass Salt Lake eigentlich für mich das beste Trikot hatte. Ich habe es mir jetzt nicht gekauft, weil ich bin ein bisschen geizig. Ich schicke mir doch den Schwab zum Viertel. Wie dem auch sei, um das Trikot für euch ein bisschen zu beschreiben nochmal. Wie gesagt, die Grundfarbe ist rot und dann sind, ich will jetzt nicht sagen, es sind blaue Fußabdrücke, aber es hat halt so den Anschein, als ob das alles, ja, wie kann man das beschreiben?
Also ich finde, das sieht eher aus wie so ein Fingerabdruck.
Oder Fingerabdruck. Sieht auf alle Fälle ziemlich cool aus, wie ich finde. Und das Gesamtpaket hat es bei mir auf Platz 2 geschafft.
Dann mache ich mal weiter mit meinen positiven Trikots. Es gibt ein Trikot, was mir von Anfang an in die Augen gestochen ist. Und das war das Trikot von den Refs. Die haben das gleiche T-Shirt genommen wie Sporting. Also auch oben ein dunkleres Blau am Schulterbereich und dann darunter ein etwas helleres Blau. Haben dann einfach einen dicken Pinsel genommen, mit dem sie mit weißer Farbe sozusagen einmal einen Strich über die Brust gezogen haben. Und da steht jetzt in roter Farbe dann der Sponsor drauf. Ansonsten haben sie unten noch so eine kleine 25 drauf, weil sie ja eines mit der Gründungsteams waren. Und hinten im Nackenbereich ist noch die Fahne für New England. Und ich finde, das ist eigentlich relativ schlichtes Trikot, aber allein durch diesen weißen Streifen ist es sehr, sehr cool. Und es wird definitiv eins von denen sein, die ich mir kaufe. Gefolgt von Minnesota, die ja, irgendwie mal was anderes gemacht haben, finde ich. Also nicht dieses ganz klassische, irgendein langweiliges T-Shirt nehmen und da dann einen Sponsor draufschreiben und sondern sie haben noch die Flügel von ihrem Logo sozusagen mit nach oben genommen. Sponsor ist natürlich wieder der gleiche und ich finde übrigens, der Sponsor passt einfach super gut auf so ein Trikot, weil es dieser Kreis ist.
Und Target.
Genau, ja genau, aber das Target-Logo einfach. Und die Flügel gehen quasi vom unteren Bereich bis nach oben. Das ganze Trikot ist in grau gehalten, grau-blau. Und ich finde, das ist einfach, ja, allein nur durch diese Flügel schon macht es das sehr, sehr cool. Auch relativ simpel eigentlich, aber cool. Wird auch definitiv eins von den Trikots sein, die ich kaufe. Dann fangen wir mal mit den negativen Trikots an. Und jetzt darf mal Daniel anfangen.
Mit den hässlichen Trikots?
Ja.
Okay, alles klar. Ich fange mal an auf Platz 24 bei mir. Ist das Auswärtstrikot des Liga-Neulings Inter Miami. Warum? Ganz einfach. Ich mag Inter Miami nicht. Kommen wir weiter zur 23.
Du kannst auch dazu sagen, dass es einfach ein einfarbiges Trikot ist.
Kleiner Spaß am Rande. Das Trikot ist halt einfach im Vergleich zu den anderen. Komme ich mir vor, als würde ich auf eine Trauerfeier gehen. Also ich sage, es macht keinen Unterschied, ob du das Trikot zum Spielen anziehst oder zu einer Trauerfeier, weil beides ist ein Trauerspiel. Nein. Ich habe mir vorgenommen, Miami die Chance zu geben und die gebe ich ihnen. Aber, wie gesagt, beim Trikot, das stellenweise, also ihr müsst euch das so vorstellen, schwarz, Logo, Adidas Logo, drei Streifen und dann sind noch so verteilt in schwarz, so leicht drauf gedruckt, nochmal dieses Logo von Inter Miami. So müsst ihr euch das vorstellen. Irgendwie null Ordnung, null Struktur, einfach Gesamtpaket hässlich. Ich weiß nicht, ob David Beckham irgendwie eine Modeberaterin als Frau hat. Aber ich hoffe es nicht.
Ist ja schade, dass die Ehefrau von David Beckham nicht bekannt ist, sonst könnte man ja wissen.
Gell, wer war das doch mal?
Victoria Beckham.
Ja, ich weiß. Aber was macht ihn? Ich hoffe, kein Modeberater.
Sollen wir ihn sagen, da, Anne?
Also, was wir ihm vielleicht sagen sollten, dass er sich, also, anders formuliert, er kann uns ja gerne mal sein anderes Hasstrikot sagen. Und ich glaube, es kommt aus der Gemüseabteilung, oder? Oder aus der Obstabteilung.
Also, an sich muss ich ganz ehrlich sagen, dass es mir schwerfällt, jetzt den 23. Platz auszusprechen, aber ich stehe jetzt dazu. Ich stehe jetzt in meiner Entscheidung und muss sagen, dass es mit Abstand das hässlichste Trikot von meinem Lieblingsverein ist, was ich jemals gesehen habe. Ja, die Saunas auf Platz 23, es schmerzt. Ich trage hier gerade mein Saunas und überlege mir, ob ich es eigentlich verdient habe zu tragen. Weil ich das meines Vereins auf Platz 23 setze.
Drama Queen.
Aber es geht halt nicht anders. Ich meine, ich würde mich schämen, es wirklich zu kaufen. Ich meine, dafür gibt es keinen nennenswerten Grund.
Ich werde es kaufen.
Ich habe die Kommentare durchgelesen. So viele finden dieses Trikot von unserer Fanszene einfach nur abstoßend. Und ich hoffe, dass es sich bei diesem Leak um einen Fake handelt. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich hoffe es. Es ist einfach grün und dann kommen, ja, als hätte man eine Melone draufgeworfen. Und ein bisschen weiß dazu für die Helligkeit. So müsst ihr euch das vorstellen. Und es ist unser Trikot. Ich mag Gemüse, ich liebe Melonen. Esse ich im Sommer aber am liebsten. Gibt nichts Geileres als eine Wassermelone.
Melone, nicht ein Obst.
Ja, ich hatte mich ja dann korrigiert.
Aber tragen, ich meine, du könntest echt theoretischerweise an Fastnacht damit rausgehen und jemand würde dich fragen, ja, hey, hast du dich als Wassermelone verkleidet? Und du könntest sagen, ja, habe ich. Ich habe schon hinten Milo drauf oder was heißt Melone?
Hey, aber das ist doch praktisch, dann
passt
bist
es.
Du an Fasching gleichzeitig als Wassermelone und als Seattle-Fan verkleidet. 2 in 1.
Als Fan muss ich mich nicht verkleiden, weil ich bin schon einer. Ich weiß nicht, wie ihr das in Bayern regelt.
Das muss man sehen, dass man Fan ist.
Ich gebe jetzt aber ab. Ich habe mich genug über mein Trikot ausgelassen. Ich werde es mir trotzdem kaufen, auch wenn ich sage, dass ich nicht kaufen werde. So sind Fußballfans.
Ich find's witzig, das Trikot. Also ich find's nicht so schlimm, wie du es findest.
Ich glaube, das wird doch während der Saison so zu einem Meme.
Mal abwarten. Aber diesen Melonenvergleich, den irgendwelche Fans aufgetan hatten, den finde ich sehr, sehr witzig. Und so schlimm ist es nun echt nicht. Vincent, was sind deine Hasstrikots in dieser kommenden Saison?
Also, ich lese mal den Text dieser Seite vor. The DC United 2020 Home Shirt will be black. Punkt. Das war's. Ja, mehr brauche ich dazu auch nicht sagen. Einfach ein schwarzes Trikot mit Logo, Adidas und Sponsor drauf. Die Enden vom Ärmel, da ist halt was Rotes dran. Und das war's. Also, nothing. Absolut gar nichts. Und das zweite Hasstrikot ist Nashville. Das ist einfach gelb, Logo, Adidas, Sponsor drauf, fertig. Da ist nicht mehr dran. Ja. Mehr brauche ich auch nicht sagen. Das sind einfach Standard-Trikots, die du ohne Logo und Sponsor im Laden für 24 Euro kriegst, aber weil Logo Sponsor drauf ist, kosten sie 80 Euro. Anne, du darfst weitermachen.
Der Vorteil an dem...
Ganz kurz, sorry, ich unterbreche dich nur ungern, aber die Sonnes haben wir gerade zu dieser Zeit ein Testspiel und euer Teamspiel hat getroffen.
Ja! Schip.
Das ist jetzt aber nicht so die Überraschung, weil er ist einfach King.
Ja, der wird eh Torjäger.
Was ich zu dem Nashville-Trikot doch sagen wollte, das Trikot ist ja super praktisch eigentlich, weil du hervorragend damit Fliegen fangen kannst.
Das stimmt.
Nee, also es wird...
Das stelle ich mir echt witzig
vor. Es wird Fliegen einfach dermaßen anziehen. Ich glaube, die Spieler werden richtig viel Spaß haben, gerade wenn sie so in Gegenden reisen müssen, wo es viele Moskitos oder so gibt.
Miami.
Viel Spaß. Also da wirst du Freude haben.
Ah, so. Jetzt wissen wir auch, wieso, an was das liegt, falls sie letzter Platz werden.
Ja.
Sie können aber auch als Schülerlotse arbeiten, by the way. Nur für nebenbei.
Ja, Verkehrssicherung auf der Straße können sie dann auch gleich mit dem Trikot machen. Also es hat viele Einsatzbereiche, die man nutzen kann. Während Daniel sich mit dem Sounders-Trikot nur an den Obststand stellen kann, können Miami-Fans sich im Prinzip überall hinstellen. Auch als Seebojen können sie dann arbeiten. Wer nicht als Seeboje arbeiten kann, sind die Earthquakes mit ihrem, was ist das überhaupt? Away Jersey dieses Mal. Das ist ein weißes Trikot mit, unter der Brust ist ein blauer Streifen, an den Ärmeln sind dünne blaue Streifen. Dann ist so über dem Brustbereich noch ein, ja, so eine gelb-ründliche Form. Und ich weiß einfach nicht, was das soll. Ganz unten steht noch Earthquakes mit drauf. Ganz unten rechts in der Ecke. Aber nee, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Aber weniger schlimm als mein absolutes Hasstrikot. Und es geht an Miami. Das Home-Trikot. Es ist einfach ein weißes T-Shirt mit rosanen Streifen oben auf der Schulter. Und dem Adidas-Logo und dem Vereins-Logo. Das war's. Herzlichen Glückwunsch für ein weißes T-Shirt als Fußballtrikot.
Ja gut, aber Nashville ist halt auch nicht besser. Das könnte halt echt genauso Aufwärmschutz sein.
Ja, aber mit dem Nashville-Trikot kannst du halt wenigstens noch zur Seeboje oder sowas werden. Mit dem Miami-Trikot...
Da kannst du höchstens Schaufensterpuppe spielen.
Ja, selbst das nicht, weil die Leute sich denken würden so, boah, die trägt ein hässliches T-Shirt.
Die Leute würden in den Laden wegen Körperverletzung verklagen, weil die Augen anfangen zu brennen.
Und dieses weiße T-Shirt wird nur, weil aktuell nur ein Inter-Miami-Logo drauf ist, wahrscheinlich ganze 80 Euro mehr kosten.
Ja, ich verstehe es halt einfach nicht. Warum macht man denn sowas als Trikot? Das ist halt wirklich nur ein weißes T-Shirt. Nichts anderes.
Ja, keine Ahnung.
Super langweilig. Gerade ich habe irgendwie bei Miami schon auch mehr erwartet. Ich mag sowieso diese Kombination mit dem Schwarz und Rosa schon nicht. Aber, weißes T-Shirt ist ja nun die komplette Enttäuschung.
Vor allem als erstes Trikot der Vereinsgeschichte, da haben die zweimal Reinfälle. Also,
ja.
kommen. Und Beckham wird bestimmt Geld haben, dass die sich ein bisschen Designer leisten können, der sich ein bisschen mit den Adidas-Dudes hinhockt und vielleicht was da kreiert, aber ja, mehr als enttäuschend.
Ja, so viel zu den Trikots der Saison. Wie gesagt, das von Montreal fehlt noch. Es wird aber, wenn ich es richtig gesehen habe, auch ein weißes Trikot werden, aber noch mit Akzenten drauf. Dann habe ich noch ein Thema, was ich gerne noch kurz mit euch diskutieren würde. Mir ist nämlich bei Instagram etwas aufgefallen, was mich tatsächlich doch ziemlich arg stört. Und das sind Jugendspieler in den USA, also Jugend- und Kinderspieler vor allem, die eigene Trainer haben. Also nochmal zusätzlich zu ihren normalen Teamtrainern noch private Trainer haben. Und das betrifft nicht nur einige wenige, sondern das scheint tatsächlich mittlerweile gang und gäbe zu sein, dass Spieler, die irgendwie mal was werden wollen, und in der Regel sind das alles Spieler, die schon irgendwie in Akademien untergebracht sind, also sowieso schon ein relativ gutes Training bekommen, sich zusätzlich zu diesem Training, was sie ja in der Akademie, in der Regel auch noch in der Schule haben, auch noch privat dann durch einen privaten Trainer geben lassen. Und da reden wir durchaus über ziemlich hohe Summen, weil das sind ja Einzelstunden. Und ich glaube, das ist das erste und auch wahrscheinlich einzige Mal, dass ich mit Zlatan Ibrahimovic übereinstimmen würde. Der hat sich nämlich auch beklagt, dass das Training in den USA sehr, sehr teuer ist. Seine Kinder spielten in einem guten Team wohl und er musste dafür $2,300, waren es, glaube ich, zahlen. Ich weiß jetzt nicht, ob pro Woche oder pro Monat, aber das zeigt tatsächlich so ein bisschen die Richtung, die ich auch schon seit einiger Zeit beobachte, dass da eine Horde Kinder sind vor allem, die, wo wirklich wahnsinnig viel Geld auch von den Eltern in die fußballerische Ausbildung gesteckt wird. Ich weiß aber nicht, wie ist denn das mit den Jugendspielern beispielsweise von Kansas oder auch von den Sounders? Oder aber auch, wie ist es mit Spielern in Deutschland? Ist das da auch schon so üblich oder noch nicht?
Also nicht mal ansatzweise. Also gut, ich kenne mich da jetzt nicht aus, aber ich als Jugendtrainer kann sagen, dass eigentlich das Ziel sein sollte, den Jungs Spaß macht. Klar, wir sind jetzt kein Profiverein oder kein Profi-Jugend, aber wenn man sich mal überlegt, dass den Spielern ja teilweise eine Jugendmannschaften so auf der Zehung oder so, ich würde nicht sagen, Gehalt geboten wird, sondern eher so Entschädigungen, glaube ich nicht, dass sie sogar was zahlen müssen. Ganz im Gegenteil, weil das Ziel eines Vereines, eines Profivereins, muss ja die Jugend sein. Weil wenn du keine Jugend hast, bist du scheiße und hast keine Zukunft. Weil wo willst du sonst Erlöse aus eigenen Reihen hernehmen und was eigenes erwirtschaften?
Wobei ich ja nicht den Eindruck habe, dass das von den Akademien ausgeht oder von den MLS-Clubs, die ja auch Jugendteams haben.
Kommt wenn dann sondern von den Spielern selber
aus. Genau, dass es von den Spielern oder auch von den Eltern kommt. Das ist irgendwie eine sehr besorgniserregende Entwicklung, weil natürlich werden diese Spieler dann einen Vorsprung im Vergleich zu anderen Spielern haben, weil sie viel mehr trainieren. Aber das macht halt so ein bisschen auch die Schere auf zwischen Arm und Reich. Ein Kind mit gut situierten Eltern wird viel eher die Möglichkeit dann bekommen, irgendwann in die MLS kommen zu können oder in den Profifußball gehen zu können, während ein Kind, was aus einer ärmeren Familie kommt, dann automatisch irgendwie Nachteile hat.
Ja gut, aber wir hören ja oft Stories. Ich meine, Amerika ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten und wie viele Spieler in der NFL einfach auf der Straße waren und sich durch diesen Sport hoch erkämpft haben und, ich sag es mal, Millionär geworden sind. Das kann auch in der MLS passieren. Du musst nicht zwingend in der Jugend viel trainieren. Klar, es hilft dir. Aber Talent, wenn du Talent hast, dann wirst du gefördert. Wenn du kein Talent hast, wirst du nicht gefördert. So ist es halt schlicht und ergreifend. Und die Ausbildung in den USA dauert, wenn du einen College-Abschluss machst, ich sag's mal, 7 Jahre länger im Schnitt, als wenn du direkt in der Jugendakademie gehst. Sprich, jede Spieler, die gut sind, private Trainer haben, Asche haben, dies, das, sicherlich haben die eine höhere Chance, aber wenn du täglich trainierst, täglich mal los für dein Ziel, dann kann das sicherlich ein Spieler aus ärmeren Verhältnissen Profifußballer werden. Und der Vorteil bei diesen ärmeren Spielern ist, die kriegen nichts in den Arsch geschoben, das werden keine arroganten Schnösel, sondern das sind wirklich die Spieler, die malochen, die wissen, was es heißt zu kämpfen. Und ich glaube, solche Spieler sind um einiges mehr wert, weil sie wissen, um was es geht und weil sie wissen, wo sie herkommen, als ein Spieler, der alles in den Arsch geschoben bekommen hat und beim ersten Elfmeterschießen Ball 10 Meter übers Tor haut.
Aber dem Fußball in den USA wird ja sowieso schon vorgeworfen, dass das eher eine Sportart für die besser situierten Kinder ist und dass man ärmere Kinder eher zum Football schickt, während die reicheren Kinder eher zum Fußball geschickt werden. Einfach weil natürlich die Eltern nicht wollen, dass, also die reicheren Eltern wollen natürlich nicht, dass ihrem Kind beim Football was passiert, Stichwort Gehirnerschütterungen. Und beim Fußball ist es natürlich viel softer. Da hast du in der Regel weniger Gehirnerschütterungen. Und also natürlich kann auch ein Spieler ohne Privattraining erfolgreich werden, keine Frage. Nur ist da trotzdem, das, also scheint, habe ich zumindest so den Eindruck, da wirklich eine Selbstverständlichkeit zu werden. Und mich würde mal interessieren, das kann vielleicht jemand von den Zuhörern mit beantworten, ob es solche Erscheinungen, wenn auch nicht in Masse, in Deutschland oder in Europa vielleicht auch schon gibt. Also in Form von, dass sich die Kinder und Jugendlichen eigene Trainer nehmen. Aber gut, wenn ihr sonst nichts mehr dazu habt, dann würde ich vorschlagen, war's das für heute? Wir können ja nochmal auf das Voting hinweisen. Für den Deutschen Podcastpreis, bei dem wir euch um eine Stimme bitten würden. Und wer Lust auf eine kleine Kick-Tipp-Runde hat, kann sich auch gerne wieder für die nächste Saison in der Kick-Tipp-Gruppe anmelden. Den Link werden wir in der nächsten Folge dazu posten. Den findet, wir verteilen ihn aber auch wieder ganz üblich über die Social-Media-Kanäle, heißt bei Twitter und Facebook und bei Instagram natürlich auch.
Und ihr könnt natürlich auch bei Kicktipp einfach TV League MLS eingeben, falls ihr nicht abwarten könnt, aber ja, bis Saisonbeginn ist ja noch ein bisschen Zeit.
Deswegen, genau. Ansonsten habt ihr noch irgendwas, Daniel oder Vincent?
Nope.
Nein, außer dass ich euch ein schönes Wochenende wünsche.
Da kann man sich nur anschließen. Wie gesagt, votet für uns, kommt in den Discord-Channel, wir sind regelmäßig dort und quatschen über alles Mögliche. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Dann können wir endlich auch über die Champions League reden und so langsam über den MLS-Start, der dann kommt. Ja, und bis dahin, schönes Wochenende und eine schöne Woche. Ciao.
Bye.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer. Auf meinsportpodcast.de. BVBeben. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de.